Ja, ich freue mich, dass ich heute Abend aus dieser für mich ganz ungewöhnlichen Perspektive nochmal über meine eigene Arbeit und die Arbeit meiner Kollegen nachdenken kann. Utopie, das ist eigentlich so ein Begriff, wo man als Journalist zuerst mal zusammenzuckt. Man ist ja eigentlich gewohnt, so mit der Nase am Boden den Fakten nachzuschnüffeln und bei dem Thema, über das ich heute Abend reden will, geht es ja um Krisen, um Kriege, um bewaffnete Konflikte. Und das ist ja etwas sehr Konkretes. Im Krieg werden Häuser zerstört, da kommen Menschen ums Leben. Es wird Kommunikation, Vertrauen zwischen Menschen zerstört. Es werden Flüchtlinge produziert, Sprachlosigkeit. Das sind Dinge, mit denen Journalisten sehr gut umgehen können. Da lassen sich gute Reportagen drüber schreiben. Wenn man aber als Journalist in solchen Krisengebieten unterwegs ist und die Augen offen hält, dann stößt man eigentlich auch allgegenwärtig auf Utopien, die diese Menschen, die in dieser Situation leben, für sich entwickelt haben. Jemand, der inmitten eines bewaffneten Konflikts von Frieden träumt und redet, der stellt sich eine Welt vor, die radikal anders ist als die Welt, in der er in diesem Moment lebt. Nur leider wird über diese Welt aus unserer Sicht zu wenig berichtet. Journalisten konzentrieren sich, wie gesagt, gerne auf den Aspekt des Krieges, zu selten auf die Menschen, die diese Utopien erträumen, diese Friedensutopien. Noch weniger konzentrieren sie sich auf die Menschen, die nicht nur erträumen, sondern da vielleicht sogar richtig was dafür tun. Deswegen hatten wir uns entschlossen, eine Serie von Reportagen über genau diese Leute zu produzieren und in diese Länder zu fahren und anzugucken, wie die das genau machen. Wir, das ist Peace Counts, wir sind ein Netzwerk von Journalisten. Wir sind ungefähr 2 Dutzend Journalisten, Fotografen, Schreiber und auch Friedenspädagogen und haben uns eben diese Aufgabe gestellt, die Arbeit von diesen Friedensmachern zu dokumentieren und an große Magazine, an Radiosender weiter zu vermitteln, um die Arbeit von diesen Menschen bekannt zu machen. Auch was die Friedenspädagogik angeht, mit Schülern zu arbeiten und für den Schulunterricht diese Geschichten aufzubereiten. Wir haben uns im Jahr 2003 gegründet. Der Gründer ist, wie gesagt, Michael Gleich, der auch heute Abend hier ist. Und arbeiten seitdem auf dieses Ziel hin. Es ist zwischen, also Friedensmacher vielleicht noch zu diesem Begriff, der hat uns deswegen gefallen, weil er sich eben zusammensetzt aus diesem Kontrast zwischen Frieden und der ja so ein bisschen zuerst mal schwer greifbar ist, aber dann auch diesem Begriff Macher, wo es dann tatsächlich um die Umsetzung geht und jemand, der was tut, was dann natürlich für einen Journalist wieder besser greifbar ist und beschreibbar. Also wir wollten diesen Prozess beschreiben, wie diese Lücke geschlossen werden kann zwischen der Realität vor Ort in Krisengebieten, in denen sich die Menschen befinden und ihren Friedensutopien, die sie dabei entwickeln und erträumen, dass die Wirklichkeit werden. Und haben dabei festgestellt, dass im Grunde der Prozess dahin häufig viel komplexer und für uns auch spannender ist als die Utopie selber. Wir haben festgestellt, dass Utopien sehr, sehr simpel daherkommen können, Visionen vom Frieden. Ich möchte mal eine vorlesen, die mir in Medellin jemand erzählt hat. Der sagte mir, ich stelle mir vor, dass in 20 Jahren Leute nicht nur aus meinem Viertel wegziehen wollen, sondern dass auch Leute außerhalb in mein Viertel ziehen wollen und hier leben. Das klingt zuerst mal sehr naiv und simpel, aber wenn man diesen Mensch kennt, und Sie werden den heute Abend noch näher kennenlernen, wir werden versuchen, uns per Skype nach Medellin durchzuschalten, dann sieht man, was da auch für eine komplexe Analyse dahinter ist und vor allem für ein ausgetüfteltes Instrumentarium von diesem Mensch und seinen Mitstreitern, um diese Friedensutopie tatsächlich zu verwirklichen. Ich möchte Ihnen das einfach mal anhand von einer Geschichte ein bisschen vor Augen führen mit Bildern, Fotos, weil das ist ja letztlich das, was wir gemacht haben als Journalisten, Bilder gemacht, Texte, Radio-Features, damit Sie das einordnen können, was ich da sage. Können wir das Licht noch ausmachen? Vielleicht auch noch die Decken leuchten. Sie sehen ja also jenes Viertel, von dem gerade die Rede war. Dieses Viertel heißt Comuna 13, also 13 heißt 13. Comuna 13 in Medellin, die zweitgrößte Stadt Kolumbiens. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist Medellin ein Hotspot des internationalen Drogenhandels, immer noch, auch nach Pablo Escobar. Und in dieser Comuna 13 leben 140.000 Menschen, das ist im Westen von Medellin, und eben hier zusammengesetzt aus diesen den Hügel hinauf gewürfelten Backsteingebäuden. In dieser Comuna 13 herrscht ein permanenter bewaffneter Konflikt zwischen Gangs, die sich diese Comuna 13 aufteilen. Es gibt Fronteras Invisibles, unsichtbare Grenzen, über die nicht hinübergegangen werden darf. Also die Comuna 13 ist wieder in ganz viele verschiedene kleine Parzellen unterteilt, wo sich die Gangs ihr Territorium streitig machen. Und es kommt täglich in dieser Comuna 13 zu Schießereien zwischen diesen Gangs und auch zu Toten. Speziell die Jugendlichen leben da in einer sehr riskanten Situation, da natürlich gerade junge Männer ab 13 Jahren im besten Alter sind, um sich diesen Gangs anzuschließen. Viel mehr andere Perspektiven haben sie nicht, weil allein schon die Adresse, die Wohnadresse, knockt sie aus dem Arbeitsmarkt. Sie haben relativ wenig Perspektiven, irgendwas anderes zu machen, mit irgendwas anderem zu Respekt und Geld zu kommen, wie in diesem Drogenhandel. Die permanente Gewalt. Jetzt ist das Bild weg. Jetzt ist wieder da. Gut. Die permanente Gewalt zwischen den Gangs hat auch dazu geführt, dass das Militär omnipräsent ist in der Comuna 13, an allen möglichen Ecken stehen Patrouillen. Das hat allerdings an der Situation relativ wenig verändert. Im Gegenteil, manchmal partizipiert auch noch das Militär an dem Drogenhandel und an den Erpressungen. In dieser Situation befinden sich jetzt also da die jungen Menschen. Einer davon, Matteo, 14 Jahre, er macht Rapmusik. Er gehört zu der Gruppe Escalones, die sich aus einem halben Dutzend Rapper zusammensetzt. Die Zahl, die schwankt. Zum einen, weil immer wieder Freunde dazukommen, die neue Perspektiven suchen. Zum anderen aber, weil auch welche erschossen werden. Sein Bruder wurde am 24. August 2010 erschossen, Cello. Er lief mit ihm auf einer Straße nach einem Rap-Konzert. Sie liefen nebeneinander, rechts von ihnen ein Kindergarten, links ein dreistöckiges Haus. Da kam jemand von hinten. Matteo hörte drei Schüsse, sein Bruder sagte neben ihm zusammen. Und der Killer rannte weg. Die Mitglieder von den Escalones wissen nicht genau, warum Cello erschossen wurde. Es ist mittlerweile schon der vierte Rapper aus einem Verbund, den sie gegründet haben, von 80 Rappern, der innerhalb des letzten Jahres erschossen wurde. Es kann zum einen damit zu tun haben, dass Rapmusik plötzlich sehr populär wurde in der Kommunadresse, weil es einen Ausweg für die Jugendlichen darstellt aus ihrem täglichen Kriegszustand mit der Drogenmafia. Die Texte von den Escalones, die können die Schulkinder in der Comuna 13 auswendig rappen, und sie wissen, wie schwierig das ist, sich so einen langen Text zu behalten und dann richtig mitzurappen. Aber die sind, gerade Matteo ist eine sehr bekannte Figur da, das ist eine Art Justin Bieber der Comuna 13. Und es könnte sein, dass da vielleicht ein Grund liegt, warum die Drogenmafia versucht, quasi die Konkurrenz um Nachwuchs auszuschalten und dagegen die Rapper vorgeht. Die UNO hat einen entsprechenden Bericht dazu veröffentlicht. Allerdings könnte es auch sein, was auch immer wieder vorkommt, dass dann noch andere Sachen ins Spiel kommen, wie zum Beispiel, dass der Cello einzelne Leute aus der Drogenmafia kannte und dann verwechselt wurde von einer rivalisierenden Gang. Die leben quasi Haus an Haus mit den Killern der Drogenmafia. Sie sind mit ihnen teilweise verwandt, aufgewachsen. Die Killer der Drogenmafia, Sicarios nennt man die in Medellin, gehen auch auf ihre Konzerte, kaufen ihre Platten. Also es ist ein tägliches Miteinander im Grunde, wo jetzt diese Leute sich fragen müssen, was sie tun wollen mit ihrem Leben. Wollen sie da vielleicht eventuell wieder abrutschen oder suchen sie einen neuen Weg? Zuerst mal mussten die Escalones flüchten aus dem Teil der Kommunadresse, in dem sie lebten und bedroht wurden, in einen anderen. Durch diese unsichtbaren Grenzen sind sie dort sicher. Sie leben jetzt zu zehnt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Sie haben nicht mal einen Tisch, wo sie essen. Sie schlafen auf dem Boden und wollen aber da weiter ihre Rapmusik machen, in der sie die Realität dort in der Kommunadresse reflektieren und davon texten, wie sie sich die Zukunft vorstellen und wie sie erhoffen, dass diese Gewalt ein Ende findet. Das ist das zweite Zimmer in dieser Wohnung, das die Escalones zu einem kleinen Studio ausgebaut haben. Da nehmen sie ihre Rapmusik auf. Hier haben sie eine kleine Kabine, wo der Matteo gerade einen Song einsingt. Wichtiger noch, aber als die Tatsache, dass sie für sich Musik machen und dann auf Festivals die vortragen, ist der Zusammenschluss der verschiedenen Rap-Bands untereinander. Es hat sich die Elite der Hip-Hop gegründet, wie gesagt, ein Zusammenschluss von 80 Rappern, auch Graffiti-Künstlern und Breakdancern, die sich gegenseitig Mut machen, die sich unterstützen, um Festivals zu organisieren, die aber auch eine Hip-Hop-Schule gegründet haben, um jetzt auch andere Jugendliche neue Perspektiven aufzuzeigen. Unter anderem auch, um selber ein bisschen an Lebensunterhalt zu verdienen. Sie bekommen gerade von der Stadtverwaltung Medellin einen Mindestlohn, das beträgt so 200 Euro im Monat, wenn sie da Unterricht geben an dieser Hip-Hop-Schule. Das ist schon ein stolzes Geld für solche jungen Leute, die sonst leicht versucht sein könnten, sich ihre Nike-Turnschuhe und ihre Cappies und ihre Hosen, ihre Markenklamotten über den Verdienst im Drogenhandel zu erwerben. Sie gehen also in die Schulen, machen dort direkt Werbung bei den Schülern und machen das seit Dezember und haben auch einen riesen Erfolg bisher. Also 400 Schüler haben sich schon angemeldet, die da regelmäßig jetzt von denen Rap-Unterricht bekommen und Graffiti und Breakdance. Es ist also schon zu einer richtigen Massenbewegung dort geworden, die sich explizit für ein alternatives Lebensmodell für junge Leute ausspricht in der Kommunadresse, die auch wie sonst nichts Charisma hat für andere junge Leute, weil der Rap für die die Musik ist, die Kleidungsform, die Lebensart, die in ist. Also es könnte jetzt auch nicht die Pop- oder Rockmusik in diesem Viertel sein, sondern es ist der Rap. Es ermöglicht denen natürlich auch viel leichter zu singen, aufzutreten, weil sie keine teuren Instrumente brauchen, die sie sich gar nicht leisten könnten. Also sie haben sich mittlerweile diese Reputation verdient, von der und auch etwas Geld, von der ein Sicario der Drogenmafia sich irgendwann seiner Bande anschließt, dann aber vielleicht kurz auch Respekt und Geld verdient, aber das dann immer nur ganz kurz, weil die Lebenserwartung von diesen jungen Leuten, die beträgt 3, 4, maximal 5 Jahre, dann ist es vorüber. Auch die ganzen Hip-Hopper in dieser Elite der Hip-Hop haben alle Dutzend Freunde, die sie mittlerweile verloren haben, mit denen sie aufgewachsen sind, weil die eben einen anderen Weg gewählt haben. Diese Geschichte ist ein Beispiel von einer Reportage, die wir produziert haben, die zeigt, dass relativ einfache Menschen, wie hier diese Rapper, wie der Matteo, in der Lage sind, mit ihren Mitteln andere Wege zu gehen und auch andere Menschen davon zu inspirieren, das Gleiche zu tun. die mitten täglich in diesem gewaltsamen Konflikt leben und trotzdem neue Wege gehen. Wie diese Geschichte, sind auch die anderen Geschichten, die wir gewählt haben, alles Beispiele von solchen Menschen aus der Zivilgesellschaft. Also wir haben uns nicht interessiert für die Mächtigen, für die Militärs oder für Politiker, sondern uns ging es explizit um diese kleinen Initiativen an der Basis. Das hat natürlich zum einen den Grund, dass man da schöne Reportagen erzählen kann, schöne Geschichten über diese Menschen. Das hat aber noch einen viel tiefer liegenden Grund. Denn auch in der Friedens- und Konfliktforschung ist die Bedeutung der Zivilgesellschaft bei der Lösung von bewaffneten Konflikten hat eine enorme Bedeutung gewonnen. Wenn man sich nämlich anguckt, wie sich internationale Konflikte entwickelt haben in den letzten Jahren. Und wer die Akteure in diesen Konflikten sind. Jetzt zeige ich Ihnen hier mal kurz nur zwei Statistiken, aber dann geht es wieder weiter mit Fotos. Also hier kann man sehen, wie sich die Natur von gewaltsamen Konflikten verändert hat. Es hat nämlich eine massive Abnahme von Kriegen zwischen Staaten stattgefunden im letzten halben Jahrhundert. Sie sehen, dass hier Anfang der 50er Jahre, dass es noch pro Jahr durchschnittlich 6 Konflikte zwischen Staaten gab. Davon war die größte Zahl der Konflikte, also hier werden sie Extra-State-Conflicts genannt, das sind Antikolonialkriege, Befreiungskriege in Afrika, Lateinamerika. Die haben natürlich zu Ende der 70er Jahre waren die dann vorbei. Dann hat die Zahl der Kriege zwischen Staaten weiter abgenommen. Man kann also sagen, dass die Bedeutung, wenn wir heute die Nachrichten anschauen und uns die Konflikte betrachten, dann ist es in der Mehrzahl sind es Konflikte, die nicht zwischen Staaten, sondern zwischen Gruppen innerhalb eines Landes ausgetragen werden. Es gibt dann einzelne Ausnahmen, wie jetzt der Irakkrieg beispielsweise, aber statistisch gesehen hat deren Zahl stark abgenommen. Erfreulicherweise haben auch dadurch die Opferzahlen stark abgenommen, weil die Opferzahlen bei zwischenstaatlichen Konflikten deutlich höher sind wie in Bürgerkriegen. Beispielsweise hier dieser große Ausschlag Anfang der 50er Jahre war der Koreakrieg, danach kam Vietnam. Das sind andere Dimensionen, das ist eine andere Zerstörungskraft, wie sie bei Bürgerkriegen vorhanden sind. Bürgerkriege dagegen dauern länger. Im Schnitt, sagt die Friedensforschung, 7 Jahre. Sie können plötzlicher auftreten. Die Grenzen sind verwischt, sowohl was den Beginn wie das Ende des Krieges angeht. Häufig ist überhaupt nicht klar, gibt es eigentlich gerade eben noch Bürgerkrieg. Die Kämpfe sind vielleicht abgeflaut, aber können jeden Moment wieder auflauen. Die Grenzen verwischen auch zwischen Zivilisten und Kombattanten. Also auch der Anteil der Zivilisten an den Opfern ist leider drastisch gestiegen, also die Opferzahlen insgesamt sind gesunken, aber der Anteil der Zivilisten an den Opfern ist drastisch gestiegen. Bis vor dem Ersten Weltkrieg waren nur 90% der Opfer waren Kombattanten. Jetzt Anfang des 21. Jahrhunderts sind es 20% der Opfer sind nur noch Kombattanten, der Rest sind Zivilisten. Das heißt, wir haben es mit einer veränderten Struktur von Kriegen zu tun. Wir haben es mit ganz neuen Akteuren zu tun. Regierungen und Armeen haben ihr Monopol über Krieg und Frieden verloren. Es sind neue Akteure hinzugetreten. Warlords, Terroristen, Söldner, Milizen auf der kriegerischen Seite, die nicht mehr im Namen eines Landes, einer Regierung handeln, sondern teilweise mit sehr diffusen Interessenlinien. Und in dieser Situation, wo der Konflikt aus der Gesellschaft selbst entsteht, stellt sich natürlich auch die Frage, wo soll er gelöst werden? Er kann dann auch nicht mehr wie früher über einen Friedensschluss der Regierungen oder der Armeen gelöst werden allein, sondern die brauchen die Mithilfe von neuen Akteuren, die eben auch den Zugang zu dieser Zivilgesellschaft haben und dazu beitragen können, dass die Kampfhandlungen abflauen. Ich möchte Ihnen, das war jetzt einfach ein bisschen ein Exkurs, um Ihnen darzustellen, wie wichtig die Akteure aus dieser Zivilgesellschaft geworden sind und dass unsere Entscheidung bei Peace Counts, die zu porträtieren und das Spektrum deren Methoden und diese Akteure aus der Zivilgesellschaft zu zeigen, dass das keine rein journalistische Entscheidung war, unseres Projekts, sondern dass das einen breiten Trend in den internationalen Konflikten widerspiegelt. Ich möchte Ihnen einfach jetzt mal einen kleinen Einblick in dieses Spektrum vermitteln über fünf Geschichten, die wir kürzlich recherchiert haben. Also wir produzieren, wie gesagt, seit 2003 Reportagen weltweit von Afghanistan bis Zypern und schicken da immer jeweils einen Fotograf und einen Schreiber hin. Die gehen da, sind da längere Zeit vor Ort, schauen sich die Projekte, die Menschen an, recherchieren die Hintergründe, kommen zurück mit der Geschichte und publizieren die dann hier in Deutschland, in Europa und auch anderen Ländern. Fatuma Adan ist eine Rechtsanwältin aus Nairobi, die beschlossen hat, zurückzukehren in ihr Elternhaus im Norden Kenias, wo sich verschiedene Stämme seit vielen Jahrzehnten miteinander im Konflikt stehen. Es geht meistens um Wasser- und Weiderechte. Fatuma Adan, statt einer erfolgsversprechenden, zukunftsträchtigen Karriere in der Hauptstadt, hat sie beschlossen, sich der Schlichtung von den Konflikten dieser Stämme zu widmen. Und ihre Methode, die sie gewählt hat, war, vom Start her Fußballturniere zu organisieren, weil sie auf diese Weise Zugang gefunden hat zu den Jugendlichen und den jungen Männern dieser Stämme. Und in der Lage war, die auf einem Platz zu versammeln und mit denen auf die Weise ins Gespräch zu kommen. Wenn sie diese Fußballturniere organisiert, fängt sie natürlich auch an, mit anderen Gruppen Gespräche zu führen und sich zu überlegen, wie sie dieses Projekt weiterentwickeln kann. Beispielsweise ist sie sehr aktiv in der Frauenarbeit und überlegt sich landwirtschaftliche Projekte mit diesen Frauen, die sich dann an diese Fußballturniere anschließen und dann natürlich auch auf viel längere Sicht dann geplant werden können. Nava Sonnenschein, ehemalige Soldatin des Yom Kippur-Kriegs in Israel, hat viele Freunde da im Krieg verloren, sich dann entschlossen, dass sie neue Wege gehen möchte, hat eine School for Peace, eine Friedensschule gegründet in Neve Shalom, Wahat al-Salam. Das ist auf dem halben Weg zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Das einzige Dorf in Israel, das zur Hälfte aus palästinensischer Bevölkerung und jüdischer besteht und die auch gemeinsam ihre Geschicke bestimmen. In diesem Dorf steht diese Schule, in der sie Encounter Groups organisiert. Da kommen dann für 3 Tage jeweils Gruppen aus dem ganzen Land und auch aus den besetzten Gebieten, die sich in einem Raum 3 Tage einschließen und miteinander Gespräche führen. Man kann, das ist so eine verspiegelte Wand, man kann jetzt nur in diesen Raum hineinblicken, nicht hinaus. Das hat den Zweck, dass dann die Gruppendynamik da beobachtet und analysiert werden kann von den Mediatoren, die diesen Prozess begleiten. Während diesen 3 Tagen kommt es zu sehr lautstarken Auseinandersetzungen. Der Zweck von diesen Encounter Groups ist nicht, dass sich diese Gruppen hinterher ganz sympathisch finden und feststellen, dass sie die gleichen Lieblingsbands haben und das gleiche Essen, sondern es geht wirklich darum, den Gruppen jeweils klarzumachen, welchen Anteil sie an dem an der Dynamik des Konflikts haben. Das sind meistens Gruppen, die sich, also jetzt auch speziell, wenn es sich um Jugendliche dreht, die sich noch nie begegnet sind, also vielleicht mal auf der Straße gesehen, aber die noch nie längere Gespräche hatten mit der jeweils anderen Seite. Und die streiten sich da jetzt 3 Tage lang. Die Methode von dieser School of Peace ist in Israel und auch darüber hinaus sehr anerkannt und bei der Ausbildung von Mediatoren. Ganze, also viele Mediatoren, die mittlerweile in anderen NGOs in Israel arbeiten, wurden dort auch ausgebildet. Mittlerweile auch international, es kommen auch Gruppen aus Südafrika beispielsweise, aus Serbien, Kosovo waren dort. Also es ist eine Methode, die mittlerweile etabliert ist. Father Robert Lazen von den Philippinen, in Mindanao, Pigit, Südphilippinen, der arbeitet inmitten eines mittlerweile seit 30 Jahren bestehenden Bürgerkriegs. Es geht da um die muslimischen Separatisten, die sich von der Zentralregierung abspalten wollen, und hilft Gemeinden, sich zur Friedenszone auszurufen. Das funktioniert dann folgendermaßen, dass er mit den Ältesten der Gemeinden, die auch häufig gemischt sind, christlich und muslimisch, sich zuerst mal zusammensitzt und dann gemeinsam versucht, mit denen Garantien zu bekommen, sowohl von den Rebellen als auch von der Armee, dass die diese Friedenszone respektieren und nicht wieder bewaffnet da hineingehen oder sogar dort Kämpfe führen. Die schaffen das dann erstaunlicherweise, diese Garantien zu bekommen, und unter diesem probieren dann auch wirklich mit einer Waffenstillstandswacht, hier dieser Mann mit dem bunten Kopftuch, der dann auch Rebellen oder auch die Armee begleitet, wenn es irgendwelche Übergriffe gab und Verletzungen dieser Friedenszone, die dann da auch Buch führen und es dann sofort nach Manila melden, um dann Druck auszuüben auf die kriegführenden Parteien, um dagegen was zu machen. Unter diesem Schutzschirm werden dann beispielsweise Basketballturniere organisiert oder mit Kindern in Schulen Traumaarbeit gemacht. Und was ganz wichtig ist, die Menschen fangen wieder an, miteinander zu reden, die verfeindeten Volksgruppen. Also es hat eine religiöse Konnotation bekommen über die Jahre, weil die muslimischen Separatisten sich von der christlichen Mehrheit dominiert fühlten. Und im Dorf entsprechend haben die dann aufgehört, gemeinsam die Felder zu bewirtschaften. Die hatten Angst voneinander. Früher war das so, dass wenn die sich gegenseitig ausgeholfen haben, für 12 geerntete Sack Reis einer geschenkt wurde. Auf die Weise konnte viel geerntet werden. Das ist während des Bürgerkriegs, ist dieses System zusammengebrochen. Während 2 Jahrzehnten in diesen Friedenszonen gibt es das wieder, und da getrauen die sich wieder auf die Felder. Also es gibt auch eine wirtschaftliche Wiederbelebung dieser Region. Es handelt sich hier nur um ein paar Gemeinden, die quasi inmitten eines größeren Ganzen versuchen, für sich eine kleine Insel des Friedens zu schaffen und nicht länger zu warten, bis quasi die Mächtigen und Großen sich an einen Tisch setzen und Frieden schaffen. Peter Schwittek, ein deutscher Mathematikprofessor, der seit 20 Jahren in Kabul lebt und dort in Moscheen Unterricht für Mädchen organisiert, mittlerweile, also derzeit für 5.500 hauptsächlich Mädchen, aber auch Jungen, in Moscheen. Also das Besondere daran ist eben, dass es in das, was bei uns als Symbol eines radikalisierten Islams in Zentralasien gilt, dort plötzlich zur Bildungseinrichtung wird und neue Chancen eröffnet für benachteiligte Gruppen. Lesen können, in die Schule gehen, bedeutet ja für Frauen in Afghanistan beispielsweise in der Lage zu sein, sich Arzneimittel zu kaufen, wenn sie in die Apotheke zu gehen, sich orientieren zu können, wenn sie auf die Straße gehen. Das heißt, das sind ja ganz grundlegende Möglichkeiten, am Leben teilzuhaben. Peter Schwittek sieht darin einen Beitrag, also diesen Grundkonflikt, den er in Afghanistan sieht, zwischen einem sehr traditionellen, zurückgebliebenen Afghanistan und einem modernen, zu schließen. Und arbeitet dafür mit moderaten Mullahs zusammen. Also es sind die Mullahs selbst, die auf dieser hier heißt Mullah Mohammed Sadar, der kam auf ihn eines Tages zu und hat ihn gebeten, also er hat schon Schulunterricht organisiert, aber in einem sehr kleinen Rahmen. Dann hat er ihn gebeten, du sag mal, wir müssen unbedingt was für die Mädchen tun, und in die öffentlichen Schulen gehen sie nicht, da lassen die Familien die nicht hin, aber in die Moscheen getrauen die sich, dann lassen sie das doch dort machen. Und dann hat er darauf reagiert, und auch in der Taliban-Zeit hat er das geschafft, obwohl die Taliban sowohl also den Unterricht für Mädchen und erst recht in Moscheen verboten hatten. Also der muss da ständig lavieren zwischen den Moderaten und den radikalen Mullahs und da gucken, dass da das Gleichgewicht stimmt, um weiter seine Schule da betreiben zu können in Kabul und hauptsächlich dann auch in der Umgebung. eine Reportage aus Nigeria. Die zwei Menschen, die Sie hier sehen, hatten einst in Milizen auf unterschiedlichen Seiten gekämpft. Links von uns der Imam Mohammed Ashafa, rechts davon der protestantische Pastor James Wuye in Jos in Nigeria. Jos liegt auf der genau zwischen dem Norden, dem muslimischen Norden Nigerias und dem christlichen Süden. Es kommt regelmäßig zu Massakern zwischen beiden Volksgruppen. Das Misstrauen ist groß, die religiöse Inbrunst gleichermaßen. Und diese beiden Menschen, die einst selbst Teil von Milizen waren, auch selbst gelitten haben in dem Konflikt. James Wu wurde eine Hand abgehackt, Mohammed Ashafa hat seinen Sufi-Meister verloren, der ermordet wurde von christlichen Milizen, haben es geschafft, durch einen Prozess der Aussöhnung, der inneren Aussöhnung zueinander zu finden und jetzt gemeinsam Gemeinden miteinander zu versöhnen und eine Art Frühwarnsystem aufzubauen, wo dann rechtzeitig Unruhen gemeldet werden und dann Gespräche anberaumt werden, um diese Spannungen wieder rechtzeitig zu lösen, bevor es zu weiteren Massakern kommt. Sie haben auch ein Radio und einen Fernsehsender, über den sie ihre Botschaft vermitteln. Ja. Vielleicht nochmal so Revue passieren lassen. Also wir haben es hier mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun, ganz völlig unterschiedlichen Konflikthintergründen, unterschiedlichen Berufsgruppen. Wir hatten die Rechtsanwältin in Kenia, den Soldatin aus Israel, den Matheprof in Afghanistan, den Pfarrer, den Imam. Sie haben völlig unterschiedliche Methoden, um dafür, um Frieden zu schaffen, Konflikte zu lösen. In Kenia mit Sport, in Israel mit den Encounter Groups, in Afghanistan über Bildung, in den Philippinen über die Peace Zones, die auch einen wirtschaftlichen Stimulus darstellen für die Bevölkerung. Im Falle der Rapper in Kolumbien haben wir es mit im Grunde arbeitslosen Jugendlichen zu tun, die in der Musik ihre Identität finden und dadurch zu neuen Vorbildern werden für ihre Gemeinschaft. Wir waren mittlerweile in über 40 Ländern, Krisenregionen auf der Welt, haben in vielen Hotspots auch mehrfach viele verschiedene Reportagen gemacht und dann natürlich probiert, jetzt da Gemeinsamkeiten oder auch Hinweise zu finden, was denn wichtig ist für diese Menschen, um erfolgreich Frieden schaffen zu können. Wir haben deswegen, was uns auffiel, ist bei aller Unterschiedlichkeit der Ursachen und der Methoden, dass die Friedensmacher bestimmte Grundvoraussetzungen als Persönlichkeiten mit sich bringen müssen. Beispielsweise ist uns aufgefallen, dass alle eine sehr ausgeprägte Vision davon entwickelt hatten, wie das friedliche Zusammenleben der verfeindeten Seiten in Zukunft funktionieren könnten. Also sie hatten alle eine Friedensutopie entwickelt, die ihnen erlaubte, über diese momentane Situation hinauszudenken und sich vorzustellen, wie denn ein fairer Machtausgleich, ein Interessenausgleich zwischen den Gruppen stattfinden könnte. Sie haben auch, alle müssen die Fähigkeit eines Unternehmers mit sich bringen. Sie müssen Menschen motivieren, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Sie müssen Geld verwalten, einem Projekt dranbleiben, auch wenn es natürlich immer wieder Schwierigkeiten gibt und sie viele Hindernisse überwinden müssen, kommt es darauf an, quasi das Unternehmen auf Dauer zu sichern. Es sind in unseren Begegnungen sind uns Menschen aufgefallen, die ganz profunde Kenntnisse haben des Konflikts und entsprechend Rücksicht nehmen können auf Empfindlichkeiten beider Seiten und deswegen überhaupt in der Lage sind, diese Leute wieder ins Gespräch zu bringen und für Interessenausgleich zu sorgen. Im Grunde bieten alle Friedensmacher aus dieser Zivilgesellschaft einen Vorteil, von dem internationale NGOs und große multinationale Bürokratien wie die UNO nur träumen können. Die sind direkt an der Basis, am Problem, an den Menschen, wo die Hilfe und ihre Unterstützung ankommen soll. Das ist ja ein Riesenproblem für internationale Organisationen, wenn die vor Ort kommen, dass die überhaupt es mal schaffen, zu den Menschen zu gelangen. Da ist ein großer Aufwand an Zeit, Energie für die ganze Bürokratie notwendig, für die Kontrolle von den Mitteln. All das fällt bei diesen Friedensmachern weg, die sind schon bei den Menschen. Sie sind auch relativ flexibel, das sind meistens sehr kleine Organisationen von ein paar Leuten, ein paar Dutzend, wie im Fall von dieser Elite der Hip-Hop. Flexibel bedeutet aber auch immer, dass die schnell reagieren können auf veränderte Bedingungen. Auch ein Vorteil gegenüber solchen großen Bürokratien. Beispielsweise schaltet dieser Pater, der diese Friedenszonen macht, im Falle von erneuten aufflammenden Konflikten, wo dann Leute wieder in sein Konvent strömen als Flüchtlinge und da seine Hilfe brauchen, dann stellt er natürlich zuerst mal seine interreligiösen Dialoge ein und macht Flüchtlingshilfe und Notmaßnahmen. So passt er sich auf die jeweilige Situation schnell an. Das heißt, diese Friedensmacher weisen eine Reihe von Persönlichkeitsmerkmalen auf und auch Vorteilen bei ihrer Arbeit gegenüber, die sie in eine gute Position bringen, um effiziente Arbeit zu leisten. Die Frage stellt sich aber natürlich immer, wie ist es möglich, von diesem kleinen Rahmen, in dem die tätig sind, Wirkungen zu erzielen, die da drüber rausgehen, weil natürlich jetzt so eine Peace Zone beispielsweise immer weiterhin bedroht sein wird von dem Konflikt, wenn er woanders schwelt. Bewaffnete Akteure könnten natürlich dann doch irgendwann wieder eindringen, solange der größere Konflikt nicht gelöst ist. Deswegen stellt sich die Frage, ist das vielleicht alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein, die Arbeit dieser Friedensmacher, oder schaffen die das, Wirkungen zu erzielen, die über diesen lokalen Rahmen rausgehen, den Mikrofrieden, den sie schaffen. Friedens- und Konfliktforscher sind sich relativ einig, dass auf lokaler Ebene Menschen geprägt werden in ihren Werten und ihren Haltungen, also beispielsweise im Stamm, in der Religionsgemeinschaft, in Gewerkschaften oder Parteien. Das heißt, dass wir auf lokaler Ebene friedliches, demokratisches Verhalten lernen können oder auch radikalisiert werden können, je nachdem, wie diese lokalen Gemeinschaften gepolt sind. Das heißt, unsere Werteprägung und unsere Haltungen sind wesentlich von unserem unmittelbaren persönlichen Umfeld bestimmt. Und Friedens- und Konfliktforscher sind sich einig, dass genau an dieser Stelle die Arbeit von Friedensmachern ganz besonders effizient sein kann. Die Frage ist nun, die Annahme könnte quasi sein, also wenn wir geprägt sind von den lokalen Gemeinschaften, dann aber aufsteigen, irgendwann vielleicht zur Elite werden in Form eines Soldaten, der dann irgendwann in der Kommandoebene aufsteigt und dort etwas zu sagen hat, oder eines Politikers, der dann irgendwann mal gewählt wird, die kommen ja auch irgendwann mal, sind die auch in kleineren Gemeinschaften groß geworden, dass sie dieses Wertegerüst mit sich tragen und auf diese Weise langfristig beeinflussbar sind in ihrem Verhalten. Das heißt, dass die Effizienz der Friedensmacher darin besteht, darauf hinzuwirken, dass diese lokalen Gemeinschaften wirklich auch demokratische, friedliche Verhaltensweisen anerziehen und nicht radikalisieren, was ja natürlich auch häufig der Fall ist, ne? Also wenn man beispielsweise an den radikalen Islam denkt oder so. Also wie können die jetzt vor Ort agieren, dass sie da diese Menschen langfristig prägen und die dann, wenn sie aufsteigen sollten, in Machtpositionen dann da Einfluss bekommen und entsprechend sich verhalten. Viel wichtiger noch aber ist die Frage, inwieweit jetzt nicht nur diese einzelne Friedensinitiative, sondern einfach eine Vielzahl von Friedensinitiativen, die sich gegenseitig beeinflussen, dazu führen kann, dass aus vielen, vielen kleinen Mikrofrieden irgendwann mal ein Makrofrieden entsteht. Also dass wir kennen das ja von einzelnen historischen Ereignissen, wo man im Nachhinein dann sagen kann, also da hat es jetzt irgendwann einen kritischen Punkt gegeben, wo es dazu geführt hat, dass sich von der Basis her so viel Druck aufgebaut hat, dass sich die Verhältnisse verändern. In gewisser Weise erleben wir so einen Druck derzeit in den arabischen Ländern, wobei man immer noch nicht sagen kann, wohin sich das entwickeln wird. In den Philippinen beispielsweise war das 1985 der Fall, als eine bereits gut organisierte Zivilgesellschaft sich auf der Straße versammelt hat und für den Sturz von dem Diktator Marcos geführt hat. Das war ein spezieller historischer Moment, in der dann letztlich dazu geführt hat, dass die Geschicke des Landes sich geändert haben durch diese ganzen vielen kleinen Initiativen, die sich zusammengefunden hatten. Mittlerweile ist auch die Konfliktträchtigkeit im Land etwas gesunken. Es sind viele Guerilla-Bewegungen sind wieder verschwunden. Also das heißt, es hat sich langfristig demokratisiert. Das Problem dabei ist immer nur, man kann das ex post feststellen, dass es dieses historische Ereignis gab. Es ist aber schwierig, im Währenden diese Wirkung einzuschätzen von diesen Friedensmachen. Wenn man das jetzt wissenschaftlich akademisch erheben wollte, dann wäre das mit einem irrsinnigen Aufwand verbunden. Das liegt in der Natur der Sache, weil ja diese Initiativen sehr klein sind. Man müsste ja, wenn man nicht nur eine Fallstudie machen möchte, sondern einfach messen möchte, wie die sich gegenseitig beeinflussen und vielleicht zu einem zu einer kritischen Masse werden, müsste man ja so viele Erhebungen im ganzen Land machen und Umfragen und diese mit den Folgen und dem Handeln abgleichen, dass das so aufwendig wäre, dass man dass es nicht mehr finanzierbar wäre und letztlich ja auch Ressourcen abgezogen würden von der eigentlichen Friedensbemühung, um die Wirkung dieser Friedensmacher zu schätzen. Das heißt, man hat hier mit einem echten Problem zu tun, das abzuschätzen, welchen Einfluss diese lokalen Initiativen tatsächlich haben. Das führt dazu, dass sowohl die Medien als auch die Wissenschaft sich gerne auf die großen Akteure weiterhin konzentriert. Da kann man sich schneller orientieren, man kann schneller recherchieren, man kann schneller einordnen, denn die Wirkungen sind noch klarer. Allerdings haben wir vorhin ja gesehen, dass diese großen Akteure, Regierungen, Militärs immer unwichtiger werden, also nicht unwichtiger, aber dass sie ihr Monopol verloren haben bei der Beeinflussung der Ereignisse von Krieg und Frieden, sondern dass ganz neue Akteure hinzugetreten sind. Das heißt, wir würden uns eine falsche Vorstellung machen, wie Wandel möglich ist, wenn wir uns zu sehr auf diese großen Akteure konzentrieren und quasi aufgeben, die Wirkungen von diesen lokalen Friedensinitiativen zu beobachten und darzustellen. Es gibt in Johannesburg eine Initiative, die eine statistische Auswertung versucht. Civicus nennt sich diese Initiative, die quasi statistische Daten weltweit sammelt, um den derzeitigen Stand der Entwicklung von Zivilgesellschaften darzustellen. Das ist aber erst in den Anfängen begriffen und extrem schwierig, das letztlich quantifizierbar zu machen. Trotzdem wird immer wieder die Bedeutung der Zivilgesellschaft hervorgehoben, wenn es um die Frage geht, wie mit Konflikten international umzugehen ist. Beispielsweise veröffentlicht die Bundesregierung den Krisenaktionsplan, in dem speziell immer der Frage nachgegangen werden soll, wie zivile Friedensinitiativen vor Ort unterstützt werden können, um nicht nur militärische Optionen im Auge zu haben, sondern auch diese Friedensoption wahrzunehmen. Kofi Annan beispielsweise hat davon gesprochen, dass die Zivilgesellschaft die vierte Kraft in den internationalen Beziehungen sei, neben den nationalen Regierungen, den großen Konzernen und den multinationalen Organisationen. Das heißt, es gibt einen Verdacht, dass diese Beiträge der Zivilgesellschaft immer wichtiger werden, aber letztlich richtig festklopfen, festnageln lässt sich nicht, es lässt sich nicht quantifizieren. Wie vorhin dargestellt, ist die stärkste Wirkung ja auch vorhanden durch die Werteprägung von Menschen auf lokaler Ebene, die sich schlecht abschätzen lässt in ihrer Wirkung auf eine Makroebene. Deswegen würde ich gern, weil wir uns hier auch auf den Tagen der Utopie befinden, einen anderen Weg wählen, um mir Gedanken zu machen, welchen Einfluss eigentlich solche Friedensmacher haben könnten. Ich würde einfach mal gerne ein Szenario entwickeln aus dieser Geschichte von Kolumbien, wie sich diese Elite der Hip-Hop, wie die sich weiterentwickeln könnte in den nächsten 5 Jahren und wie sie aus einer Initiative, die auf Medellin beschränkt ist und auf ihre Kommunadresse, zu einem Faktor auch auf einer größeren Ebene entwickeln kann. Jetzt muss ich kurz gucken. Hab's gleich. Also Sie erinnern sich, es geht um die Jugendlichen, die durch die Gründung einer Schule für Hip-Hop ein neues Vorbild schaffen wollen für andere Kinder und Jugendliche in der Kommunadresse, neue Perspektiven eröffnen. Und seit Dezember bereits Unterricht geben. Und ich möchte mir jetzt einfach Gedanken machen, wie diese Entwicklung weitergehen könnte. Die Jugendlichen der Elite Hip-Hop erkennen, dass sich ihr Erfolgsmodell aus der Kommunadresse auch auf andere Problemviertel Medellins anwenden lässt. Im Jahr 2013 entsteht gar ein Ableger der Elite in der Hauptstadt Bogotá und in Cali. Auch dort spielt Hip-Hop eine große Rolle und ist als Magnet für engagierte Jugendliche geeignet. Einzelne Unternehmer beeindruckt das Bemühen dieser Jugendlichen, ihr Leben verändern zu wollen. Sie sponsern die Hip-Hop-Schule mit Stipendien für die Lehrer. Über die Jahre legen sie ihre Scheu vor jugendlichen Bewerbern aus der Kommunadresse ab und lassen sie bei Vorstellungsgesprächen nicht länger abblitzen, nur weil die falsche Adresse auf dem Briefbogen steht. Dies trägt zu besseren Jobchancen und damit einem steigenden Lebensstandard in der Kommunadresse und anderen Vierteln bei. Mateo von den Escalones gelangt durch seine Songs zu nationaler Berühmtheit. Er singt in seinen Texten von Leben in der Kommunadresse und von seinen Träumen für eine friedliche Zukunft. Medien interviewen ihn. Zum ersten Mal blickt die kolumbianische Mittel- und Oberschicht hinter die Verbrechensstatistik solcher Viertel und nimmt von den Problemen und Hoffnungen solcher Jugendlicher Notiz. Der musikalische Erfolg einiger Bands steigt manchen Jugendlichen zu Kopf. Sie verlangen so hohe Gagen bei Auftritten, dass Festivals abgesagt werden müssen. In den Versammlungen der Elite wird heftig diskutiert. Es setzt sich die Meinung durch, dass nach wie vor die Transformation des Konflikts und nicht das Geldverdienen im Vordergrund stehen muss. Einige Bands verlassen die Elite der Hip-Hop. Die Escalones, die Band Mateos, zerbrechen an diesem Konflikt. Jason Castaño, der im Jahr 2011 noch den politischen Ausschuss der Elite der Hip-Hop leitete, wird nach 5 Jahren mit seinem Engagement unzufrieden. Er möchte dem Problem an die Wurzel. Solange der internationale Kokainhandel die kriminellen Gangs finanziert, wird es Waffen und Gewalt geben. Er gründet deshalb die NGO Enough is Enough. Sie macht sich auf nationaler Ebene für ein Umdenken in der internationalen Drogenpolitik stark. Enough is Enough will nachweisen, dass die Drogenpolitik der kolumbianischen und amerikanischen Regierung versagt hat. Seit Jahrzehnten trägt der Drogenkrieg zur Militarisierung Kolumbiens bei, hat das Angebot an Kokain nur verknappt, den Preis dadurch in die Höhe getrieben und immer neue Anreize zur Produktion von Kokain gesetzt. Jason Castaño vernetzt sich international mit ähnlichen Initiativen aus Mexiko, den USA und Europa. Sie fordern die Legalisierung von Kokain in den Konsumentenländern, die schärfere Kontrolle leichter Waffen und die strafrechtliche Verfolgung von Militärs und Polizisten, die mit der Drogenmafia gemeinsame Sache machen. Eine liberalisierte Medienlandschaft in Kolumbien verleiht den Forderungen im Land eine große Plattform und ermöglicht die Veröffentlichung von Skandalen. Jason Castaño, mittlerweile zu bescheidener Prominenz in den Medien gekommen, tritt der Ökologischen Partei Kolumbiens bei und wird deren drogenpolitischer Sprecher. Ihr Spitzenkandidat Antanas Mockus, der hat jetzt bei den Wahlen letztes Jahr verloren gegen den amtierenden Präsident, kann bei den Präsidentschaftswahlen 2016 den amtierenden Präsidenten ablösen, weil dieser seine Versprechen für mehr soziale Gerechtigkeit nicht eingelöst hat. Jason Castaño wird zum Berater des Präsidenten für dessen Reforma General, die erstmals die soziale Ungleichheit in Kolumbien als Hauptursache für die vielen bewaffneten Konflikte in Kolumbien und die Anfälligkeit für Drogenkriminalität thematisiert. Nach 4 Jahren Reforma General sind auch auf dem Land Anzeichen eines wirtschaftlichen Aufschwungs zu spüren. Die Regierung Mockus kann Kokainbauern zur Substituierung ihrer Kokainproduktion durch subventionierte Produkte für den regionalen Markt bewegen. Die verbleibenden Guerillatrupps haben massive Rekrutierungsprobleme. Die Ejército Nacional de Liberación hat sich ganz aufgelöst, die FARC ist auf 800 Mann zusammengeschrumpft. Nach 20 Jahren ziehen tatsächlich Leute freiwillig in die Comuna 13. Die Luft dort ist am westlichen Rand Medellins besser und es kommt kaum mehr zu Schießereien und Toten. Der Drogenkonsum in der Comuna 13 ist stark zurückgegangen. Der Kampf um Einflusszonen war für die Drogenmafia mit zu hohen Kosten verbunden. Das war einfach mal so ein bisschen rumgesponnen, was vielleicht werden könnte aus diesen Initiativen, die da jetzt gerade vor sich gehen in der Comuna 13. Und war eine Überlegung, wie eine lokale Initiative über die Vernetzung auch mit anderen Initiativen, über Wechselwirkungen, dann Einfluss nehmen kann auf die Entwicklung, nicht nur auf ihrer lokalen Ebene, sondern im ganzen Land. Ich würde jetzt gern versuchen, mit genau jenem Menschen, dessen Utopie ich am Anfang zitiert hatte, dass nämlich Menschen in sein Viertel ziehen werden in 20 Jahren, Kontakt aufzunehmen. Der sitzt jetzt gerade in der Comuna 13, in der Zentrale von der Elite Hip-Hop. Und ich probiere mal mit Skype an ihn ranzukommen. Also vielleicht, bevor ich ihn anrufe, vielleicht können Sie sich auch überlegen, wenn Sie irgendeine Frage an ihn hätten, er weiß jetzt nicht, dass ich mir da eine Utopie ausgedacht habe, wo er irgendwann mal Präsidentschaftsberater wird. Aber vielleicht gebe ich besser Ihnen die Gelegenheit, an ihn eine Frage zu stellen. Ich übersetze dann. Vielleicht gerade auch nochmal an dem Gedanke entlang der Utopie, die er da damals formuliert hatte. Hola, Diego.
Hola, Tilman.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Mira, ahora te está escuchando toda una sala de gente. A ver.
Hola.
Mira, yo les acabo de explicar la experiencia de la Elite Hip Hop y el trabajo que están haciendo.
Ok.
Y quiero darles la oportunidad de hacerte preguntas.
Perfecto, aquí estamos prestos.
Ya te voy a pasar la primera pregunta. Un señor preguntó, ¿qué es lo que necesitas tú personalmente para poder llevar a cabo ese trabajo que estás haciendo? ¿Cuáles son tus necesidades personales para tener la fuerza de hacer ese trabajo?
Sí, ahí son varias cosas. Uno, hay cosas que ya se han logrado que nos dan como oxígeno, ¿cierto? Como poder ver los niños cuando ya empiezan a bailar, bueno, algo que tú ya también viviste, poder ver que los niños ya aprenden a pintar, a rapear, y que los niños ven en eso una opción, es una de las necesidades que tengo a diario, poder ir a las clases para retroalimentarme y oxigenarme. Es una de las cosas.
Also er sagt, eine Sache, die ihm täglich Sauerstoff verleiht, um zu arbeiten, ist, wenn er in den Unterricht geht und dann sieht, wie da die Kinder rappen lernen und tanzen und Graffiti malen. Das ist, was er braucht, da das immer wieder auch dann zu sehen. ¿Cuál es más?
Bueno, lo otro es poder seguir haciendo mi música y contando, denunciar, proponer a través de la música. Eso es una necesidad. Muy desde el espíritu, muy desde el espíritu. Ya enseguida voy a contar también como necesidades personales, pues como en lo material, digámoslo así.
Also außerdem ist für ihn es extrem wichtig, sich weiterhin über seine Rapmusik auszudrücken und damit seinen Geist zu nähren. Das ist was für ihn fast noch wichtiger ist, wie jetzt die materielle Grundlage für seine Arbeit. ¿Hay otra cosa?
Sí, pues ya en lo material, en términos, digamos ya materiales, de las necesidades que hay es poder como vivir de esto, ¿cierto? Vivir haciendo talleres, vivir haciendo música, que eso nos dé un recurso económico y un estudio de grabación para el parche también sería pues como una de las cosas que yo necesito para poder hacer la música tranquilo y no tener que preocuparse pues como por muchas cosas de transporte, de ir a otros lados, que tuviste que el estudio era un poco lejos de acá del barrio. Entonces, son como las dos cosas, poder hacer una remuneración de lo que estamos haciendo y poder generar que hayan lo técnico, técnicamente hablando, para hacer las cosas.
Okay. Er hat jetzt im Grunde schon die zweite Frage da mit beantwortet. Also er sagt jetzt, was halt sehr wichtig sei, ist die Unterstützung von den Lehrern, damit die sich auch finanzieren können, um ihren Unterricht zu geben. Also das ist quasi, was jetzt von der materiellen vom materiellen Bedarf daher da ist. Außerdem braucht jetzt er und auch andere Musiker tun regelmäßig Musik aufnehmen in Studios und da brauchen sie natürlich auch Technik dazu und auch die Möglichkeit, sich ab und zu in der Stadt zu bewegen, zu anderen Studios und den Transport zu bezahlen. Aber im Grunde ist jetzt quasi für die gesamte Gruppe, also die ganze Elite gesprochen, hauptsächlich wichtig, dass die Lehrer irgendwie ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Eine weitere Frage? Checo, hay otra pregunta.
Sí, ok.
Hay ese Festival Internacional de la Poesía en Medellín que también ganó el Premio Nobel Alternativo. ¿Tú conoces ese festival?
Sí, nosotros hemos participado también con hip hop en el festival. Va a ser ahorita en julio.
¿En junio mismo?
Sí, ahorita va a ser en 2 meses. Empieza este año, la versión de este año.
¿Quiénes van a participar? ¿Muchos o pocos?
No, mucha gente. Viene incluso un rapero de África. Viene mucha gente.
No digo de la élite. ¿De la élite participa mucho?
Pues como público vamos todos. En la Comuna 13 siempre hay también, digamos, evento. Porque eso es en toda la ciudad. En la Comuna siempre tenemos lectura de poesía. Y hemos leído en 2 ocasiones, en 2 años hemos leído poesía de algunos compañeros de la élite.
Okay, also er sagt, die nehmen daran teil, die also Rapper aus der Elite. Im Juni ist dieses Festival wieder und die sind da schon teilweise angemeldet und machen da mit. Also die rappen da dann auf diesem Festival. Ja.
Lehnt er persönlich jegliche Gewalt ab?
Otra pregunta difícil. ¿Tú personalmente rechazas cualquier tipo de violencia?
Sí. Todo tipo de violencia es rechazado en términos de que no es la forma como queremos construir un nuevo mundo. Hay otra forma, hay otro mundo mejor posible y es a través de otras herramientas diferentes a la violencia sea armada, sea de palabras, sea con golpes, sea con cuchillos, o sea, ningún tipo de violencia es válida en la construcción de un mundo mejor. Ya está demostrado.
Ja, also er sagt, er lehnt jede Form von Gewalt ab. Es führt nicht dazu, eine bessere Welt zu schaffen. Man muss andere Wege suchen, wie zum Beispiel über das Wort und nicht über Schläge und Schüsse. Ja.
Wenn Sie ihn fragen, vielleicht diese Zivilinitiative, also es ist ja, wir würden sagen, eine Initiative von unten, bottom-up, sieht er, wie würde er beurteilen, dass diese Initiativen auch eine Auswirkung haben auf die Lokalpolitik, also auf die Stadtpolitik und die Einstellung der Politiker, der Gewählten, der Volksvertreter.
Checo, ustedes tienen esa iniciativa local, ¿no? En la Comuna 13. La pregunta es, ¿cuál influencia puede tener ese proceso de ustedes a la política local en Medellín, a los políticos que están en el poder? ¿Cómo podría cambiar su actitud frente al problema?
Bueno, yo creo que ya está cambiando. Precisamente mañana incluso tenemos una reunión con el secretario de gobierno, donde se van a tomar nuevas medidas en el tema de la inversión con jóvenes, que bueno, como tú sabes, acá en la ciudad hay una gran inversión para jóvenes que están en el conflicto. La idea es que cambiemos eso y que hagamos una inversión distinta para jóvenes que están haciendo parte de procesos alternativos. Entonces desde ahí es como el espacio, ¿cierto? Generar otro.
Te refieres a la problemática de la fuerza joven?
Exacto,
Okay.
ya hay un poder
Okay.
político nuestro que está influyendo en ese espacio.
Okay, voy a explicarlo. Voy a explicarlo. Also er sagt, es finden da schon Veränderungen statt. Also morgen haben Sie auch einen Termin im Rathaus und da geht es speziell um die Frage, wie städtische Mittel, die bereitgestellt werden für die Kommune Adresse, wie die in andere Kanäle fließen können. Also speziell geht es um das Problem, dass ehemalige Paramilitärs und Guerilleros Geld kriegen von der Stadtverwaltung, wenn sie Waffen abgeben. Dafür müssen sie nicht unbedingt mal was arbeiten, sondern die kriegen dann quasi so eine Art Unterstützung. Und die Unterstützung ist quasi, also diese Elite hätte auch gern so eine Unterstützung, kriegt sie aber nicht. Es war schon mal in der Diskussion, dass sich die Elite dieser Fuerza Joven anschließt. Das heißt, dass sie genau quasi in die Organisation von den Leuten reingehen, zu denen sie eigentlich die Alternative sein wollen. Das spezielle Problem dabei ist, dass, also das nachgewiesenerweise, also wir waren beispielsweise auch bei den Recherchen in einem Haus von solchen Sicarios, von der Drogenmafia, die selber auch so Geld bekommen. Also wir haben gesehen, wie da Waffen rumlagen und Drogen und die uns erzählt haben, wie sie Leute umlegen und sie kriegen gleichzeitig Geld von dem Rathaus. Das heißt, also da war ein Tag, bevor wir kamen, war eine Razzia, wo die ins Haus kamen, die Polizei, und die wollten aber nur einen verhaften, den Leader von der Gang, haben aber nicht mal die Waffen und die Drogen, die da lagen, beschlagnahmt. Also das heißt, das ist eine sehr seltsame Haltung, die da die Stadtregierung hat. Und was die Elite jetzt eben probiert, ist, dass die besser anerkannt werden als eben Kraft des Wandels in dieser Kommunadresse und man nicht nur auf diese Vergabe von Stipendien per Gießkannenprinzip setzt. Oh, jetzt waren zu viele Fragen. Wo fange ich jetzt an? Ich glaube, da war die erste. ¿Cómo reaccionan los medios de comunicación al proceso de la élite? ¿Cómo reportan lo que están haciendo ustedes y cómo reportan el conflicto?
Ah, ok. Bueno, hay dos cosas. Uno, que los medios masivos nunca reportan lo que estamos haciendo, a excepción de cuando hay muertos, ¿cierto? Tiene que haber unos muertos de por medio para que ellos.
Also ich übersetze schon mal. Also er sagt, im Grunde berichten die Medien nicht über diese Arbeit, die die in der Elite machen. Die Medien berichten nur dann über die Kommunadresse, wenn es wieder einen Toten gab.
Sí, para que tú, me va como la señal.
¿Ah, sí? ¿Me escuchas?
Sí, ya. Okay. Lo que pasa entonces es que los medios, cuando hay compañeros asesinados, llegan de forma masiva, pero cuando tenemos un concierto o tenemos una actividad de la escuela, no llegan los medios, pues, de comunicación masiva, digámoslo, las grandes cadenas de televisión o periódicos. Los medios comunitarios alternativos siempre están ahí pendientes de lo que estamos haciendo. Okay. Esa es la gran diferencia también.
Okay. Also wiederholt nochmal, dass wenn es Tote gibt, dann berichten sie, wenn sie ein Konzert haben oder in die Schulen gehen oder so, wird nicht berichtet in den Mainstream-Medien. In Kolumbien gibt es aber eine sehr starke Medios, also alternative Medien, mehr so auf Community-Level, die da sehr aktiv dann sind. Also da gibt es eine sehr starke Spaltung der Medienlandschaft in Kolumbien. Also die alternativen Medien, die berichten, die Mainstream nicht. Okay. Mira, Diego, si tú fueras consejero del presidente, ¿sí?
Está pronto.
¿Qué recomendarías tú al presidente? ¿Cuáles medidas para lograr pacificar ese conflicto que hay ahí en esas comunidades?
Listo. Lo primero, hay que hacer un cambio cultural. El problema, lo primero es que el problema no es del gobierno solamente, ni del Estado, es un problema cultural de una sociedad que desde hace muchos años tiene muchas falencias y eso la ha llevado a cometer muchos errores, ¿cierto? Eso es lo primero. Desde ahí esa justificación, lo que propondría es empezar a cambiar esa cultura, y esa cultura no se cambia cometiendo más armas en el barrio, más armados, sean legales o ilegales. Entonces hay que hacer unos asuntos que van en tres vías. Usar la educación en primer medida, una educación de calidad, no solo de cantidad, no solo muchos colegios, sino muy buenos colegios, con muy buenos educadores. Lo segundo es aportarle a los referentes en los barrios, cambiar el modelo a seguir de cada barrio, que no sea el pillo, el sicario, sino que los modelos en los barrios sean los músicos, artistas, abogados, personas de bien que aportan a la sociedad. Eso sería la segunda cosa. No sé si vas traduciendo y yo seguía así.
Sí, ahorita traduzco. Also meint, das Wichtigste sei ein kultureller Wandel. Damit meint letztlich den Aspekt, von was sich die Regierung eine Lösung verspricht und wofür sie Geld ausgibt. Also derzeit gibt sie sehr viel Geld aus in der Kommunadresse für Militär und Polizisten und Waffen. Wie gesagt, ich hatte es davon erzählt, quasi an jeder Ecke steht da irgendwie ein Polizist oder ein Militär. Die kriegen alle Geld, die kosten dann irrsinnig Geld, aber es gibt quasi keine richtigen Schulen, also nicht mal genügend und erst recht keine guten in der Kommunadresse. Und jetzt solche Initiativen wie hier diese Elite, die haben auch Schwierigkeiten, ein alternatives Rollenmodell aufzubauen gegenüber diesen Sicarios da in der Kommune. Also das meint er im Grunde mit kulturellem Wandel, Ausgaben nicht für Militär immer nur und Polizisten, um das Sicherheitsproblem zu lösen, sondern über die Bildung. Okay, Sigele.
Ist so.
Okay. Also das war jetzt quasi die Antwort auf für die Kommunadresse, ne? Ich weiß nicht, ob ich sie stellen soll, auch für das Land, oder? Okay. Mira, ahora contestaste por la Comuna 13, considerando todo el país.
Considerando todo el país, bueno, hay cosas que hay muy similares en términos de las inequidades. Sin duda hay que lograr que la brecha social y el tejido social sea el tejido social reconstruirlo y la brecha social que hay entre ricos y pobres sea cada vez menor. Entonces, brindar más oportunidades para los pobres en términos de que accedan a ideas de negocio, a ideas de emprendimiento, a la educación superior, a la educación garantizada, básica, primaria y secundaria, que accedan a poder realizar asuntos que vayan más allá de la de asuntos primarios, sino que vayan más allá con el tema de la felicidad y de estar como tranquilos.
Okay, traduzco.
Entonces va como desde ahí, desde esa vía, como generar que haya un espacio como de inversión diferente al tema de la guerra y de la guerra contra la guerra, ¿cierto? De un espacio que el dinero o el presupuesto está destinado a educación, a cultura, a inversión social en términos de la salud, en términos de mejorar la atención, que la gente esté más
Okay.
tranquila en los recursos primarios.
Sí. Also, er meint, es sei letztlich auf landesweiter Ebene ein ähnliches Problem. Also, dass quasi in Kolumbien es ein sehr problematisches soziales Erbe gäbe, also der große Unterschied, Einkommensunterschied zwischen Arm und Reich. Und dass man letztlich da anfangen müsste, dieses Problem besser anzugehen und mehr Möglichkeiten für die Bevölkerung schafft, zu arbeiten und sich fortzubilden und Unternehmen aufzubauen. Also es geht im Grunde in die gleiche Richtung wie das, was er auch für die Kommunadresse gesagt hat. Es wird zu viel Geld für den Sicherheitsapparat ausgegeben und zu wenig für alternative Chancen auf Bildung und Arbeit. Ich glaube, sollen wir noch, also gibt es noch, todavía hay preguntas, Checo?
¿Cómo?
Todavía hay preguntas, espérame. ¿Vos somos?
Aquí.
Es la pregunta acerca de las drogas. ¿Cómo tú
Okay.
ves el consumo de drogas dentro de la élite? ¿Cuál es tu opinión ahí y qué apoyo necesitarías para ahí hacer algo contra ese problema?
Sí, bueno, el tema principal acá del consumo es más no el uso de la droga, sino el abuso de ella. Como ella, no los jóvenes consumen droga, sino que a veces la droga consume a los jóvenes.
¿Qué quieres
Desde
decir con
ahí,
eso?
¿cómo?
Sí, síguele, no entiendo.
Sí, desde ahí, como el objetivo para hacer es primero generar una conciencia de cuál es el control que tenés de tu vida. Es un tema más de interno. ¿Controlas tu vida o hay cosas externas que controlan tu vida, como la droga o como otros vicios que también son distintos pero también muy dañinos, como el cigarrillo y el alcohol y otros más? Entonces, hacer como más una especie de formación y de aprender unas cosas nuevas, creo que es el espacio en el que hay que moverse, como un espacio más formativo, pedagógico y de construcción de proyectos de vida. Afianzar los jóvenes a los sueños y que se aferren a ellos, y eso permitirá que no que nada los controle externamente, sino que ellos hagan el control de su vida.
¿Y qué tipo de apoyo sería necesario para seguir en esa dirección?
Pues varias cosas. Uno, que ese proyecto de vida asesoría en el proyecto, en la construcción de esos proyectos de vida. Y hacer que esos proyectos de vida, que en especial en el tema de la élite son la música, la danza, sean realmente, tengan reales resultados, en términos que los pelados puedan sacar sus CDs. O sea, ya se necesitan también recursos para trabajar con estos chicos, en términos de que saquen sus CDs, de que compren los aerosoles, de que compren el uniforme para bailar y que tengan presentaciones y que vean que es una posibilidad de ser exitoso.
Okay, also er sagt, das Problem sei nicht, dass quasi die Jugendlichen Drogen konsumieren, sondern dass die Drogen die Jugend konsumiert. Also er meint damit letztlich wieder, dass es darum geht, dass die Jugendlichen ihr eigenes Leben irgendwie in die Hand nehmen und als Möglichkeit, da kommt er dann quasi immer wieder aufs Gleiche zu sprechen, also das, was auch die Elite macht, dass die zum Beispiel die Möglichkeit haben, eine CD aufzunehmen und rauszubringen oder sich Farben zu kaufen, um Graffiti zu machen oder tanzen lernen, also dass die einfach was anderes machen wie Drogen nehmen und ein Gefühl dafür kriegen, ihr eigenes Leben in der Hand zu haben. Okay, ich glaube jetzt... Jaco.
Ja.
Piden una pequeña presentación de música, de un rap.
Pero igual no van a entender mucho, pero que se ponga la energía, ¿sí o no?
¿Cómo?
Que no, que igual no van a entender mucho el texto, pero bueno, hay que sientan la energía.
Sí, adelante.
Bueno, pero quiero que expliques antes qué es la canción para que al menos haya la noción de qué es lo que se está diciendo.
Sí.
Esa canción es un fragmento de una canción que se llama Aquí sí hay amor, que habla un poco de lo positivo que hay en la Comuna 13, en Medellín, en el país, que habla de la gente, la gran mayoría de gente que es la luchadora, la que se levanta a trabajar, a estudiar, a los niños que están jugando. Y esa canción habla de eso, que es aquí sí hay amor, o sea, aquí no hay solo muerte y drogas, eso es lo mínimo. Aquí todo el día hay mucha gente trabajando, soñando, y eso es aquí sí hay amor.
Acción y amor se llama la canción.
Aquí sí hay amor, aquí.
¿Aquí?
Aquí, o sea, acá en la comuna sí hay amor.
Ah, sí, sí. Also er wollte jetzt nochmal kurz, bevor er anfängt zu rappen, wollte jetzt erklären, um was das Lied geht, damit das auch verstanden wird. Also das Lied heißt, hier gibt es Liebe und es geht darum, dass eben in der Comuna 13 nicht nur gestorben wird, sondern dass da auch positive Dinge passieren. Sí, adelante.
Bueno, voy a poner entonces la instrumental también para que suene un poquito la música, ¿ok?
Also er holt jetzt nochmal schnell hier den Rhythmus vor, damit es auch ein bisschen nach Musik klingt.
Y voy a ponerla acá.
¿Tienes la lista, la pista lista?
Sí, aquí está. Aquí se llama. Con una mano en tu corazón, amores, aquí sí hay amor.
Er rappt jetzt gleich, das kommt.
Con una mano en tu corazón, amores que vienen y van, esperanzas que no morirán. Tú ya los estás chequeando, sueños, observa las obras de esta realidad. Se siente en mi ejemplo, la mente, la mente. Que viste esta tanta toxicidad, pura, pura pasión, solo un corazón. Camina por mis calles, ven con otra mi versión. Un mundo con otros colores, olores, sabores, mejores amores, soñadores, autores. De la felicidad, gestores, somos nosotros los hacedores de propuestas contra el dolor. Propuestas que te retumban y dicen que aquí sí hay amor.
Escuchas el aplauso. Gran aplauso para ti. Bueno, Jaco, te agradezco muchísimo tu presencia en esta reunión aquí y muchos saludos.
Sí, mucha energía. Muchas gracias por el espacio y, bueno, no los pude ver. Quería ver quiénes habían ahí, al menos para ver los rostros, así no nos conociéramos. Pero bueno, muchas gracias a todos y a todas y bendiciones desde la Comuna 13, puro amor.
Also er bedankt sich und er hofft, dass man sich irgendwann mal sieht. Und, ja. Und er segnet euch von der Comuna 13 aus. También saludos de acá. Ciao, Jaco. Que te vaya bien, chao.
Thank you.